ARD.
Wir sind jetzt schon innerhalb von wenigen Tagen sind wir schon bei über einer Milliarde an Schäden für ganz Deutschland. Ja. Aber unser Betrieb, der hat in der letzten Woche eben schnell 5.000 Euro verloren. Nur dadurch, dass die Preise nach unten gerasselt sind, weil die Abnahme der Tiere halt nicht mehr gewährleistet ist. Und natürlich Angebot und Nachfrage regelt den Preis und dann gehen die Preise auch gleich runter.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von 63 Hektar aus aktuellem Anlass. Es geht um die MKS, die Maul- und Klauenseuche. Ein paar Wasserbüffel aus Brandenburg versetzen das ganze Land in Aufruhr. Vor allem natürlich Landwirte in Aufruhr. Ein Riesenthema, über das wir jetzt eine Sonderfolge machen, weil wir festgestellt haben, dass Landwirte gerade die Tiere halten in höchster Alarmstufe sind und natürlich um ihre Tiere bangen und um ihre wirtschaftliche Situation. Warum das so ist, darüber reden wir. Vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich MKS, Maul- und Klauenseuche? Was für Tiere sind denn da eigentlich betroffen, Maja?
Genau, die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, vor allem bei Paarhüfern. Also betroffen sind vor allem Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, aber auch unsere Wildtiere und unsere Zootiere. Ganz wichtig hierbei aber zu erwähnen ist, dass sie für uns Menschen ungefährlich ist.
In Berlin wurde der Zoo schon geschlossen, weil auch Elefanten können davon betroffen sein. Also ein großes Spektrum an Tieren kann von dieser Krankheit befallen werden und deswegen ist sie auch so gefährlich und deswegen sind auch alle so beunruhigt, weil es keine kleine Gruppe von Tieren betrifft, sondern jede Menge. Und wir wissen, in Brandenburg auf einem Hof ist dieser Fall aufgetreten in einer Herde von Wasserbüffeln, richtig?
Genau, es war eine Kleinstherde von 14 Tieren und dort ist es ausgebrochen und dort hat man dann auch vorsorglich die Tiere, die das noch überlebt haben, erlegt und getötet.
Und damit das mit vielen anderen tausenden Tieren in Deutschland nicht passiert, wurden jetzt extreme Maßnahmen ergriffen. Also ich finde sie extrem. In Brandenburg wurde so ein 10-Kilometer-Radius um diesen Hof errichtet. Was ist das für eine Sperrzone? Könntest du das mal erklären, Maja?
Also es gibt eine Sperrzone, die betrifft 1 Kilometer um den Hof herum und noch eine Schutzzone von 3 Kilometern und dann noch eine Überwachungszone von 10 Kilometern. Und all diejenigen Betriebe, die dort ansässig sind, die haben also ein Verbot von Transport, die haben ein Verbot vom Verkauf von ihrer Milch, die dürfen ihre Gülle nicht verkaufen, den Mist nicht verkaufen, die dürfen gerade keine Besamung machen und all das stoppt natürlich so den ganz normalen Alltag auf dem Betrieb.
Also da ist auf jeden Fall schon die Kacke richtig am Dampfen, muss man sagen. Und
ja, oder die Milch, ne? Vor allem die Milch, also weil die Tiere, die Rinder, die geben ja ihre Milch, die müssen gemolken werden und was der Landwirt jetzt nur tun kann, ist die Milch tatsächlich wegzuschütten.
Bevor wir loslegen, stellen wir uns mal ganz kurz vor. Ich bin Andreas Kuhlage. Ich habe mittlerweile ein klein wenig Ahnung von Landwirtschaft, weil wir diesen Podcast ja schon ein Jahr machen. Ein Jahr, ne?
Mhm. Ein Jahr. Schon länger als ein Jahr.
Aber ich bin eigentlich ein Stadtkind. Ich bin so derjenige, der so von der Verbraucherseite sich an dieses Thema rantastet. Und du bist ja Expertin, ne?
Das ist ein sehr großes Wort, Expertin. Aber ich bin zumindest Landwirtin. Bin aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Hannover, habe auch Landwirtschaft studiert und freue mich, in den nächsten Jahren bei uns zu Hause den Betrieb zu übernehmen und mit dir bis dahin so lange hier über Landwirtschaft zu quatschen.
Ja, und heute machen wir das aus gegebenem Anlass zu einem ganz speziellen Thema, deswegen auch die Sonderfolge und deswegen klingt Maja auch ein bisschen anders, weil sie nicht mit mir hier im Studio sitzt, sondern wo bist du, Maja?
Ich bin auf der Grünen Woche in Berlin, also jetzt gerade habe ich mir ein stilles Örtchen gesucht, aber grundsätzlich bin ich die nächsten Tage auf der Grünen Woche und moderiere und darf ganz, ganz viele Aussteller und Stände kennenlernen. Das ist ja immer eine spannende Zeit für uns, die Grüne Woche. Vielleicht sehe ich ja auch einen von euch da, ihr lieben Hektis. Es ist ja auch nicht nur für Fachbesucher, sondern auch für Verbraucher spannend.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema Maul- und Klauenseuche auch auf der Grünen Woche ein viel diskutiertes Thema sein wird. Und darum
geht's. Ja, zum Beispiel sind jetzt gar keine Paarhöfe mehr da. Also alle Rinder wurden ausgeladen, wenn man so will. Also man durfte gar keine Tiere mehr zur Grünen Woche transportieren.
Das ist eine von vielen Maßnahmen. Was diese Krankheit noch für Auswirkungen hat, schon jetzt, darüber reden wir in dieser Folge. Also, wir halten mal fest, wir wissen, welche Tiere von der Maul- und Klauenseuche betroffen werden können. Das sind eine ganze Menge, potenziell eine ganze Menge. Wir wissen, dass es wirtschaftliche Auswirkungen hat und aber auch Auswirkungen für die Tiere selbst, weil das sind ja nicht einfach nur laufende Euroscheine, sondern es sind Wesen, es sind Tiere, die von einer unangenehmen Krankheit betroffen und einer tödlichen Krankheit betroffen werden können, ne?
Ganz richtig, das ist ja so eine Blasenbildung an den Klauen, an der Maulschleimhaut und an der Zunge und es geht auch bis runter zum Euter. Also diese Symptome sind schon sehr, sehr brutal fürs Tier und enden auch oft im Tod.
Das heißt also, es geht hier wirklich nicht nur um wirtschaftliche Aspekte, wenn wir an Milchverkaufen denken oder an Fleischverkaufen, sondern es geht darum, auch den
Tier. Oder an Käse, ja. Sahne. Ne? Also es sind einfach so viele tierische Produkte, die damit dranhängen und deswegen ist auch die wirtschaftliche Auswirkung so schlimm.
Aber auch das Tierwohl. Darum geht es ja auch bei der Geschichte, weil keiner will, dass Tiere krank werden, weil Tiere sind fühlende Wesen und leiden natürlich auch darunter. Deswegen werden jetzt gerade Maßnahmen ergriffen und wie sich das anfühlt, wenn man Landwirt ist mit mehreren tausend Tieren, darüber sprechen wir gleich mit einem Landwirt in Niedersachsen. Aber vorher wollen wir uns mal ein bisschen tiefer in das Thema reinarbeiten und haben eine Expertin angerufen. Und zwar ist das nicht irgendeine Expertin, ne? Sie ist Präsidentin des Friedrich-Löffler-Institutes und das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Ist es das Institut, bei dem momentan alle Informationen zusammenlaufen?
Ganz richtig. Dort wird nochmal genauestens untersucht, was denn überhaupt der Seuchenursprung ist. Und dort werden auch die Tiere epidemiologisch, ein schwieriges Wort, untersucht, um wie gesagt nochmal mehr Informationen zu bekommen. Deswegen ganz, ganz toll, dass wir da die Präsidentin sprechen.
Christa Kühn heißt sie. Und Frau Kühn, bisher gibt es ja außer diesen Fällen in dieser Wasserbüffelherde in Brandenburg keine weiteren bestätigten Fälle der Maul- und Klauenseuche. Wir müssen dazu sagen, Stand heute, 20. Januar, an diesem Tag nehmen wir diese Folge auf. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein in Deutschland?
Aktuell ist die Lage ruhig. Die Kollegen in Brandenburg arbeiten mit Hochdruck daran, alle Betriebe in den Schutz- und Überwachungszonen intensiv inklusive der Tiere zu beproben, um dann auch weitergehend auszuschließen, dass sich das Virus weiter ausgebreitet hat. Es ist immer noch Vorsicht geboten. Es ist ja wie mit einer Grippe. Wenn man den Rückfall erleidet, dann wird es umso schlimmer hinterher. Aber wir können erstmal einigermaßen positiv in die nächsten Tage gucken. Wir müssen natürlich trotzdem der Frage nachgehen, wo ist das Ganze hergekommen?
Darüber werden wir später nochmal reden. Aber wenn so ein Hof betroffen ist, dann werden alle Tiere getötet. Auch Tiere, von denen man jetzt nicht weiß, ob sie überhaupt betroffen sind. Warum ist man da so streng?
Also zum einen, wenn ein Tier sich infiziert hat, dann vermehrt es das Virus sehr stark und würde es also auch ausbreiten. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir ja auch dann Maul- und Klauenseuche über ganz Deutschland verteilen würden. Das heißt, Maul- und Klauenseuche wäre in ganz Deutschland vertreten. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel dann kein Handel weder in der EU noch international überhaupt irgendwie möglich wäre. Deutschland wäre praktisch eine, was Tierprodukte und nicht nur Tierprodukte hinaus. Wir sehen Anfragen von Düngemittelherstellern, von Herstellern von Süßigkeiten, die wären alle betroffen. Und das wäre natürlich ein unglaubliches Verlustgeschehen, was wir in Deutschland hätten.
Also geht es da hauptsächlich um wirtschaftliche Folgen oder geht es da auch um den Tierwohlaspekt?
Also wir müssen damit rechnen, je nach Tierart und auch Altersstufe und unterschiedliche Empfänglichkeit. Also wir wissen, dass Milchrinder besonders empfänglich sind und da vor allem noch die Jungtiere. Da müssen wir schon mit zum Teil Mortalitäten bis zu 25% rechnen, was ja doch auch Tierleid ist in ganz erheblichem Umfang, wenn man das jetzt mal auf ganz Deutschland hochrechnen würde. Was das bedeutet, es gibt sicherlich andere Tierarten, zum Beispiel gerade bei den kleinen Wiederkäuern, da wird das nicht so heftig sein. Aber auch da, wenn wir an Schweine denken zum Beispiel, die ausschuhen, das heißt die Klauenschuhe lösen sich ab. Wenn wer jemals mal eine Nagelbettentzündung gehabt hat, weiß, welche Schmerzen das auslöst. Also das sind auch alles Dinge, die sind jetzt nicht so, es spielt keine Rolle. Nur weil die Tiere jetzt nicht unmittelbar sofort am Virus in den nächsten Tagen versterben.
Mhm. Es gibt ja Impfstoffe, aber grundsätzlich ist eine Impfung gegen Maul- und Klauenseuche schon seit 1991 in der EU verboten. Es sei denn, es gibt einen Seuchenfall und dann sind Notimpfungen erlaubt, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. In diesem Fall weiß man aber ja mittlerweile, welcher Virustyp es ist und könnte theoretisch impfen. Ist das so?
Man könnte gegen diesen Ausbruch impfen und da muss man halt gut abwägen, zu welchem Zeitpunkt man diese Karte zieht. Weil das ist ja nicht anders, als wir das vielleicht bei der Blauzungenkrankheit jetzt kennen. Nicht dazu gedacht, einfach jetzt flächendeckend die Tiere vor Infektionen zu schützen, sondern es nennt sich eine Notschutzimpfung, die die Ausbreitung des Virus verhindern soll. Man muss dann bedenken, dass Deutschland erstmal den Status MKS-frei ohne Impfung nicht bekommen würde. Und die Landwirte sind auch gar nicht so sehr darauf erpicht, die Tiere impfen zu lassen, weil das haben wir ja in anderen Fällen auch schon gesehen, dass selbst wenn Tiere auch nach rechtlichen Regeln frei zu handeln wären, trotzdem niemand diese Tiere haben möchte. Wir kennen das bei der ASP, das sind Tiere, die vollkommen unbedenklich sind, auch für den Genuss. Und trotzdem ist das Fleisch dieser Tiere zum Teil schwer zu handeln. Und ähnliche Befürchtungen bestehen auch in Bezug auf Rinder und Klauentiere. Wobei man andererseits sagen muss, dass die Impfung erkennbar wäre. Also wir haben mittlerweile solche Impfstoffe, die unterscheiden können zwischen Impfung und Infektion. Aber am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass es auch mit Impfung zu ganz erheblichen wirtschaftlichen Schäden kommen würde.
ASP, muss man mal ganz kurz sagen, ist die afrikanische Schweinepest. Frau Kühn, im Moment vermutet man den Herkunftsort dieser Seuche irgendwo im Nahen Osten oder in Asien. Könnten da auch jetzt so normale Menschen eine Rolle spielen bei der Übertragung? Weil man fragt sich ja, wie kommt das zu uns?
Das sagen wir ja eigentlich schon seit Zeiten von ASP und durchaus Hinweise, dass sich das vielleicht für Maul- und Klauenseuche ähnlich verhält. Es ist keine gute Idee, durch den Wald zu laufen und dann vielleicht sein Brot oder irgendwas, was man aus dem Ausland mitgebracht hat, in der Gegend zu verteilen oder auch, wenn man vorher in bestimmten kritischen Beständen war, also damit einfach so durch die Gegend zu laufen. Gerade auch das Wegwerfen von Lebensmitteln oder Fleischprodukten, anderen Dingen, die mal kontaminiert sein könnten, ist, denke ich, ein durchaus erhöhtes Risiko, wo wir alle damit dafür sorgen können, dass es nicht zur Ausbreitung von Tierseuchen kommt. Bei der afrikanischen Schweinepest reden wir darüber ja schon eine ganze Weile. Und auch bei der Maul- und Klauenseuche ist das möglicherweise nicht anders. Also wenn Lebensmittel mitgebracht werden und wir bringen ja nach Deutschland relativ ungehindert Lebensmittel mit, wenn Sie mal nach Australien oder Neuseeland kommen wollen und da irgendwas mitbringen, dann werden Sie merken, da kommen Sie kaum rein in das Land. Wir müssen also, glaube ich, uns schon angewöhnen, dass wir da erhöhte Vorsicht walten lassen und solche Lebensmittel dann entweder gar nicht mitbringen oder so wirklich entsorgen, dass sie eben nicht in die freie Natur gelangen.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich bin gerade mit dem Flugzeug nach Deutschland eingereist und da hat mich keiner kontrolliert auf, jetzt sagen wir mal, Leberwurst oder so, die ich vielleicht aus einem fremden Land mitgebracht habe. Ne? Also wenn man sich das vor Augen führt, dass das alles ein Übertragungsweg sein kann, heftig.
Deswegen finde ich es richtig gut, dass Frau Kühn nochmal erwähnt hat, dass es wie immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, sich darum zu kümmern, die Seuche so gering wie möglich zu spreaden und dass sie nochmal darauf hinweist, dass auch wir, die ganz normalen Menschen, die durch den Wald gehen, jetzt eine Verantwortung tragen, vorsichtiger zu sein. Und nun möchte ich noch mal wissen, eine Sache brauchen wir noch mal schwarz auf weiß. Ist denn diese Viruserkrankung wirklich für uns Menschen unbedenklich?
Wir können immer nur wieder betonen, dass Maul- und Klauenseuche und auch die Produkte der Tiere vollkommen gesundheitlich unbedenklich sind. Das ist, glaube ich, noch mal ein ganz wichtiger Faktor, was uns Menschen vielleicht dann immer wieder auch noch mal ganz aus Eigennutz sehr stark bewegt.
Alles klar. Also gut, wir halten fest, Maul- und Klauenseuche für Menschen vollkommen unbedenklich. Auch die Produkte sind vollkommen unbedenklich für den Verzehr, für uns Menschen. Allerdings kann sich natürlich auch über Produkte diese Seuche weiterverbreiten. Und deswegen ist das wirtschaftlich gerade so ein Riesenfaktor, weil es gibt ja mittlerweile schon Länder, die haben Exportverbote oder Importverbote verhängt. Und wir sind ja stark vom Export abhängig, auch die deutsche Landwirtschaft, ne?
Total. Also gerade Großbritannien nimmt gar keine Exportprodukte mehr von uns an und auch Südkorea nimmt überhaupt nichts mehr von uns an. Und dabei ist es so, dass wir zum Beispiel 40% der gesamten Milchproduktion bei uns in Deutschland in den Export gehen. Und das hat natürlich ja jetzt schon starke Auswirkungen, wenn da manche Länder schon sagen, nee, von euch aus Deutschland nehme ich gar nichts mehr an.
Ja, vor allem Milch und Molkereiprodukte, die sind ja wahnsinnig schnell verderblich. Also die kann man ja auch nicht ewig lagern, ne?
So ist es. Deswegen habe ich ja schon gesagt, dass die Landwirte alles wegschütten, weil es ihnen ja auch keiner abnimmt aktuell. Und wir können jetzt schon sagen, dass wir schon einen Verlust nach nur wenigen Tagen. Die Maul- und Klauenseuche ist am 10. Januar ausgebrochen und dass wir zu dem jetzigen Zeitpunkt schon Verluste von über 1 Milliarde Euro haben.
Und wenn man sich dann vorstellt, man hat 200 Bullen im Stall stehen und 4000 Mastschweine und möchte die natürlich auch irgendwie verkaufen oder zumindest schützen, dann beschäftigt einen die Maul- und Klauenseuche wahrscheinlich Tag und Nacht. Und jemand, den diese Seuche beschäftigt, ist Georg Reinke. Er ist Landwirt aus Holtrup bei Vechta, hat einen Schweine- und Rinderhof und ist jetzt mit uns verbunden. Moin, Georg.
Moin.
Moin, Georg, auch von meiner Seite. Wie schön, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist. Ich habe mich am Anfang schon vorgestellt, habe aber vergessen zu erwähnen, dass ich von einem reinen Ackerbaubetrieb komme. Das heißt, wir halten keine Tiere und deswegen finde ich es umso schöner, dass hier jemand sitzt, der Tiere hält und dass du uns jetzt davon erzählen kannst, wie die Seuche euch schon jetzt betrifft.
Ja, wie ist das? Ja. Steht man morgens auf und hat als erstes MKS im Kopf?
Ganz so ist es nicht, glaube ich. Also das Erste, was man morgens macht, ist dann ja erstmal wirklich den Harndrang, sage ich jetzt mal, auszuschalten. Nein, Seuchen sind ja für uns Landwirte immer irgendwie ein Thema. Gerade jetzt, wir hatten ja eben schon gesagt, dass wir 4000 Mastschweine auch haben. Insofern, die ASP beschäftigt uns ja schon länger. Das haben wir gerade auch ja schon im Gespräch mit der Professorin Frau Kühn gehört. Nein, also es ist nicht so, dass ich da jetzt gleich morgens mit aufwache, aber spätestens dann, wenn man im Büro ist und die ersten E-Mails gelesen hat, sage ich jetzt mal so, oder die News im Handy dann runterrasseln, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, ja.
Vielleicht kannst du uns mal ein wenig abholen und erstmal erzählen, was trudeln denn da für E-Mails rein? Wer schickt euch die? Also wer klärt euch auf, welche Maßnahmen ihr jetzt durchführen müsst?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn man Tierhalter ist in Deutschland, dann ist man da ja mit beschäftigt, sich sowieso mit dem Thema Hygiene sehr viel auseinanderzusetzen. Hygieneschleusen haben wir in den Ställen und auch die Vorsichtsmaßnahmen in Richtung Seuchen, dass man halt die Kontakte zu anderen Tierbeständen möglichst meidet, ist eigentlich so ein innerliches Bedürfnis, was man als Tierhalter, wenn man denn von den Tieren lebt, eigentlich permanent hat. Ja, das ist so auf jeden Fall so.
Wie ist das, wenn wir jetzt immer hören, dass mittlerweile viele landwirtschaftliche Betriebe schon wirtschaftlich betroffen sind? Ist das bei euch auch so? Spürt ihr schon die Auswirkungen dieser Seuche bei euch auf dem Hof?
Auf jeden Fall. Also wir liefern ja quasi fast jede Woche Mastschweine ab. Das heißt, die müssen ja, weil es ja nun mal weitergeht, die Ferkel werden geboren und die Mastschweine müssen dann ja weiterrücken, sozusagen immer ein Stück weit aufrücken. Und dann jetzt ist es da halt dazu gekommen, dass die Märkte halt volllaufen, weil die Abnahme der Produkte, des Fleisches oder auch, so wie eben gesagt, mit der Milch und so weiter ja nicht dementsprechend passiert. Dann stockt das alles, die Tiere werden älter, wir können sie nicht abliefern, die fressen zusätzlich und das sind natürlich wirtschaftliche Auswirkungen, die wir dann haben. Und die Tiere entsprechen dann auch nicht der Norm, die wir dann in den Schlachthöfen haben und dafür bekommen wir dann auch noch Abzüge.
Ah, okay, das heißt, also nach meinem Verständnis kann man die Tiere nicht einfach jetzt schlachten und das Fleisch dann irgendwo zwischenlagern, geht das nicht?
Ja, das geht sicherlich, aber die Kapazitäten sind nicht einfach vorhanden, weil es ja immer wieder, ich sag mal, es muss ja permanent abfließen, damit dann wieder Platz frei wird. Also ich sag mal, das geschlachtete Schwein wird ins Kühlhaus gehängt, aber wenn das vorher geschlachtete Schwein das Kühlhaus nicht verlässt, weil andere Länder den Export sozusagen gestoppt haben, dann laufen natürlich die Kapazitäten voll und die Schlachthöfe sind dann natürlich verhalten, neue Schweine sich sozusagen zu ordern vom Landwirt. Ja, und der Landwirt, der bleibt da erstmal dann in dem Falle dann drauf sitzen und darf erstmal weiter füttern und hofft dann, dass es vielleicht in der Woche darauf dann weitergehen kann. Ja, und das sind natürlich Kosten, die alles ein bisschen belasten.
Ihr seid ja mit eurem Betrieb nicht in dieser Sperrzone und auch nicht in der Überwachungszone. Es ist ja nur so ein 10 Kilometer Umkreis von dem Ort, wo der erste Fall war, in Brandenburg. Also ihr dürft quasi die Tiere zum Schlachter fahren oder gab es auch für euch einen kurzen Stopp?
Nee, also wir könnten unsere Tiere ganz normal abliefern. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Nur halt, wie gesagt, die Schlachthöfe möchten einfach jetzt im Moment gerade nicht so viele haben. Das ist das Problem.
Ja, jetzt muss man mal sagen, das kommt ja wie so aus dem Nichts. 35 Jahre lang war Deutschland Maul- und Klauenseuche frei. Jetzt ist sie wieder da. Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Junge war, 88, Da haben wir meine Oma auf dem Land besucht und ich weiß, wir mussten damals mit dem Auto immer über so Sägespäne-Streifen auf der Straße fahren, die irgendwie getränkt waren mit so einer Art Desinfektionsmittel oder so. Das waren damals in den 80ern in der DDR, ich sag mal, ich möchte es nicht jetzt hilflose Versuche nennen, diese Seuche einzudämmen, aber doch so zumindest einige Maßnahmen. Euren Hof gibt's ja auch schon so lange. Erinnerst du dich noch an die Zeit damals 88? Da war ja viel, da war Deutschland ja viel, viel, viel extremer betroffen als im Moment noch.
Ja, also ich selber erinnere mich da nicht dran. Wir waren auch nicht so im Verhältnis vom Export in andere Länder abhängig. Ich habe da auch mal meinen Vater drauf angesprochen und der meinte auch, ja, wir waren da damals nicht so von betroffen, weil das alles noch sehr regional im deutschen Markt sozusagen vermarktet wurde und da redet ja keiner von, dass wir unsere Pfoten und unsere Ohren der Schweine nach Japan oder nach Südkorea vermarkten, sondern da wurde das einfach noch hier vor Ort, sag ich mal, verwertet. Und dann hatte man die Seuche. Man hat natürlich aufgepasst, dass sie sich nicht verbreitet und hat diese Maßnahmen, wie du sie gerade eben schon genannt hast, durchgeführt. Aber man hat dann nicht gleich Tausende von Euros innerhalb einer Woche oder Tausende von D-Mark waren es damals ja noch in einer Woche verloren, sondern man hat da eher dann mehr die Angst darum gehabt, dass die Tiere halt sinnlos sterben an dieser Krankheit und dass man denen nicht helfen kann. Weniger hat man sich dann Gedanken dazu gemacht, was für Auswirkungen das auf den Handel hat. Weil der Handel so noch nicht in dem Maße ausgeprägt war und miteinander verwoben war, wie er das heute ist.
Ja, Kuhlager hat ja eben schon erzählt, dass 1988, dass er sich dann noch daran erinnern kann, wie man mit dem Auto durch so eine kleine Schleuse gefahren ist, so eine Sägespänenschleuse. Was macht ihr denn alles für Hygienemaßnahmen, die ihr schon vorher gemacht habt und habt ihr jetzt irgendwas besonders hochgeschraubt?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man mit Tieren, mit Nutztieren zusammenarbeitet und lebt, haben wir ja diese permanenten Hygienemaßnahmen, die wir eigentlich einführen. Das sind Hygieneschleusen, wo man sich dann umzieht, das Schuhwerk wechselt und auch wirklich nur Menschen in die Ställe hineinlässt, die da auch wirklich eine Aufgabe haben. Und von außen mit Besuchern ist das eigentlich fast gar nicht machbar oder auch nicht sinnvoll. Insofern sind wir da eigentlich sehr gut aufgestellt und machen das auch permanent. Das betrifft eigentlich alle Tierarten. Und wir haben für unseren Betrieb jetzt dementsprechend nicht viel hochgeschraubt, weil wir uns eigentlich permanent der Thematik Seuchen eigentlich stellen müssen. Sie können wie jetzt auch die MKS von heute auf morgen über Nacht auftreten. Und ja, also da sind wir jetzt, was das betrifft, haben wir uns da jetzt nicht in Panik versetzen lassen. Gut, wenn das jetzt direkt vor unserer Haustür, wenn wir jetzt in Brandenburg gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen anders reagiert, das gebe ich auch zu. Aber im Moment hoffe ich einfach, dass das an uns vorübergeht, dass es so schnell vorbei ist, wie es gekommen ist.
Ich lerne gerade was über die Hygienemaßnahmen. Also früher habe ich mich immer gefragt, warum stellen sich Landwirte so an, wie dass man da in den Stall geht? Warum muss man da so einen weißen Overall anziehen? Und warum muss man da durch so Schleusen durchgehen? Ich habe das immer, ehrlich gesagt, für ein bisschen übertrieben gehalten. Und mittlerweile.
Und warum darf man auch nicht mal die eigenen Gummistiefel mitbringen? Ja. Es gibt ja hofeigene Gummistiefel, die man dann übernimmt.
Mhm. Ja. Und jetzt begreife ich, dass tatsächlich eine Person, die jetzt aus einem Gebiet irgendwo in Asien oder sonst wo, wo sich ab und zu mal die Maul- und Klauenseuche verbreitet, der muss ja nur hierher kommen, Kontakt gehabt haben, auch nur flüchtig. Und schon ist ein Hof betroffen, ist eine Region betroffen, ist ein ganzes Land betroffen. Also das wird mir auf einmal klar, weshalb ihr da so penibel auf so Hygienemaßnahmen Wert legt, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wir sind jetzt schon innerhalb von wenigen Tagen sind wir schon bei über einer Milliarde an Schäden, was das Thema betrifft.
Mhm. Also wir haben gerade letzte Woche nicht bei euch auf dem Hof insgesamt.
Nein, also nicht genau für ganz Deutschland, aber unser Betrieb, das kann ich so sagen. Also der hat in der letzten Woche hat der schon mal eben schnell 5.000 Euro verloren, nur dadurch, dass die Preise nach unten gerasselt sind, weil die Abnahme der Tiere halt nicht mehr gewährleistet ist und natürlich Angebot und Nachfrage regelt den Preis und dann gehen die Preise auch gleich runter. Mhm.
Und es gibt auch keine Ausgleichszahlungen irgendwie von Deutschland, die dann sagen, okay, uns ist bewusst, da gibt es gerade die Maul- und Klauenseuche und wir unterstützen euch finanziell. Das ist nicht so richtig.
Nee, das ist definitiv nicht so. Was es gibt, ist die Tierseuchenkasse, die dann auch wirklich eintritt im Falle, wenn man wirklich direkt betroffen ist, also wenn die Tiere halt getötet werden. Aber nicht, wenn wir durch Marktgeschehnisse sozusagen, sind es ja Marktgeschehnisse, wenn wir dadurch betroffen sind, da gibt es keinen Ausgleich für. In den schlimmsten Fällen wird vielleicht der Staat irgendwie was auflegen, Aber wenn wir jetzt schon von einer Milliarde reden, ist das natürlich das, was der Staat machen würde und könnte. Auch ein Tropfen auf den heißen Stein, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gerade bei der Maul- und Klauenseuche, weil es auch so viele Tierarten betrifft. Da wird es schon wirklich schwer, dass da überhaupt irgendein Ausgleich passiert. Da wird dann jeder Betrieb mit sich selber dann ja alleingelassen im weitesten Sinne, würde ich dann sagen.
Es haben sich ja auch viele Landwirte auch auf Social Media gezeigt und erzählt, was jetzt für Maßnahmen auf dem Hof durchgeführt werden. Ich erinnere mich an ein Video, wo ein Betrieb den Stall zeigt, wo die Schweine noch ganz gemütlich im Stroh sich wälzen und rumschnuffeln und dann sieht man einen leeren Stall. Da gab es ganz, ganz viele böse Kommentare zu und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche wieder so ein bisschen die Debatte befeuert zur Massentierhaltung. Was ist so dein Gefühl dazu?
Ja, ganz klar, das ist natürlich, man wird natürlich versuchen, das dann wieder in Richtung intensive Tierhaltung zu drängen, dass das da die Ursache ist, aber das ist in dem Fall ja überhaupt nicht. Wir wissen ja, dass das Wasserbüffel bekommen haben, die in einer kleinen Herde im Freien gehalten wurden.
Also eigentlich eine Haltung, die man sich auch wünscht, ne? Eine extensive Weidehaltung im Freien, ja. Nicht im Stall.
Genau, aber ich behaupte einfach mal ganz stumpf, die Landwirte, die von der Tierhaltung wirklich leben und Tiere auch in großen Mengen halten, die sind sich der Thematik permanent bewusst, dass Seuchen auftreten können. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach wesentlich geringer, dass Tiere erkranken, egal welche Krankheit sie auch bekommen, wenn sie in großen Ställen oder ich sag mal in großen Einheiten gehalten werden, wo jeder Mensch, der mit den Tieren Kontakt hat, sich auch dieser Thematik permanent bewusst ist, als wenn wir Tiere, ich sag mal, im Hobby zum Vergnügen halten, wo man dann da ja auch, sag mal, für sich selber keine wirtschaftlichen Schäden erleidet, dass man da ein bisschen leichtsinniger wird. Und das ist eigentlich so Message, die ich für mich heute in die Bevölkerung bringen möchte. Jeder, der mit Tieren zu tun hat, ob er sie jetzt als Hobby hält oder auch wirklich davon leben muss, der muss sich der Verantwortung schon bewusst sein, auch Seuchen oder Krankheiten unter Tieren zu vermeiden und da auch was dafür zu tun.
Ja.
Und sei es dann nur regelmäßig die Schuhe und die Kleidung zu wechseln.
Ich würde an dieser Stelle jetzt mal wohlwollend unterstellen, dass sich dieser kleine Betrieb in Brandenburg vielleicht auch um diese Hygienemaßnahmen gekümmert hat und dennoch betroffen wurde von dieser Seuche. Wir wissen es einfach nicht. Also deswegen bin ich da jetzt persönlich ein bisschen vorsichtig. Aber ich würde auf diesen Massentierhaltungsaspekt nochmal zurückkommen. Natürlich ist da sehr, sehr viel spekulativ jetzt gerade. Und klar, es ist irgendwie eine kleine Gruppe von Tieren, die da betroffen wurde. Aber man könnte natürlich auch spekulieren, könnte sagen, Gott sei Dank hat es in diesem Fall nur eine kleine Gruppe getroffen. Aber was, wenn sowas in einem großen Stall passiert mit 4000 Mastschweinen, dann müssen da 4000 Tiere gekeult werden. In diesem Falle waren es nur 14 Büffel, es wurden dann noch mehr Tiere getötet, wie vorsorglich, ist ja klar. Da muss man jetzt wahrscheinlich, bevor wir mit dem Finger zeigen, erstmal abwarten und gucken, wo ist es hergekommen, wer hat da nachlässig gehandelt. Aber grundsätzlich muss man mal sagen, wo viele Tiere sind, können sich viele Tiere anstecken und werden dann möglicherweise viele Tiere sterben. Das gehört ja auch zu weit dazu, ne?
Ja, das ist so.
Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, dass wir die ganze Zeit jetzt hier Massentierhaltung sagen. Ich weiß, dass sich viele Landwirte und Landwirtinnen über diesen Begriff so aufregen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Menschen, die uns hier zuhören, jetzt eine Vorstellung von der Haltung haben. Und ich sage immer lieber Großbestände oder Großställe, aber ich wollte mich auch so ein bisschen sprachlich anpassen, damit wir alle so ein bisschen das gleiche Bild vor Augen haben. Ja. Aber das meine ich nicht despektierlich.
Ja. Für mich ist es immer die intensive Tierhaltung, sage ich jetzt. Ich glaube, das passt, finde ich, mal ganz gut, weil ein großer Stall ist ja auch nicht gleich viele Tiere. Manchmal gibt es im großen Stall auch wenig Tiere. Aber ich wollte mit Sicherheit nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der jetzt, sage ich mal, da dran schuld ist, sondern grundsätzlich einfach dafür sensibilisieren, dass jeder, der Tiere hält, auch eine Verantwortung gegenüber den Tieren hat und auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen hat, die auch von Tieren leben. Das war eigentlich meine Intention, die ich da mit ausdrücken wollte. Und klar ist es so, es hätte auch ein Landwirt, der irgendwo in den Urlaub fährt und die Tierseuche dann mit sich führt, in seinen Schweinestall gehen können und die dann da, dann wäre sie da ausgebrochen und dann wären es vielleicht auch 1000 Schweine gewesen, sage ich jetzt mal so, die es dann als erstes gehabt hätten. Das ist sicherlich so. Also da ist auch keiner vor befreit, sage ich jetzt mal, dass dieses Risiko, ne? Also das ist ganz
klar. Das haben wir auch nicht so verstanden, als würdest du mit dem Finger jetzt auf jemanden anderes zeigen. Du wolltest sie nur mit integrieren. Ja. Kannst du uns denn sagen, wovor du aktuell Angst hast, wenn du so in die Zukunft schaust? Hast du Angst oder bist du da zuversichtlich?
Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, insofern bin ich positiv. Auch gerade, weil wir letzte Woche schon vor ein paar Tagen ja schon einmal wieder so einen Verdachtsfall hatten. Der war da negativ. Da hatte ich schon ein bisschen Schweiß vor der Stirn stehen, wo es dann hieß, sie haben jetzt einen zweiten Fall gefunden. Der dann zum Glück aber keiner war. Das waren irgendwie so eine Ziegenherde, war das, die, glaube ich, 30 Kilometer weg war oder so, in einem anderen, im nächstgelegenen Landkreis. Da war natürlich erstmal die innerlich bei mir kam so ein bisschen die Panik auf, so, wenn das jetzt wirklich passiert, dann haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die Kacke am Dampfen. Das hatten wir ja schon mal eben. Ansonsten hoffe ich jetzt einfach, dass das Thema an uns vorübergeht, dass wir ganz schnell wieder exportieren dürfen. Ganz schnell, das bedeutet natürlich wieder Monate, weil bis andere Länder ihre Grenzen wieder für unsere Produkte aufmachen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber dann hoffe ich, dass wir wieder ganz normales Marktgeschehen reinkommen und unsere Tiere ganz normal wieder vermarkten können und unsere Preise dann auch wieder auskömmlich sind bei den Tieren.
Okay. Ich will noch mal ganz kurz zurückspringen, Georg. Nimm uns mal ganz kurz mit bildlich in deinen Stall. Wie sieht es da genau aus? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in deinen Stall hineingehen wollen würde, zu deinen Schweinen, was würde mich da erwarten?
Also zunächst bedarf es erstmal eines Telefonanrufs, um überhaupt reinzukommen, weil die Ställe sind abgeschlossen von außen. Dann haben wir eine Hygieneschleuse. In der Hygieneschleuse zieht man sich um. Also man legt seine Kleidung ab, seine Schuhe ab und bekommt dann stalleigene Kleidung, stalleigene Schuhe. Man hat die Möglichkeit, in dieser Hygieneschleuse sich zu waschen, zu duschen. Also im massiven Falle würden wir auch auf das Duschen bestehen, dass man dann wirklich nur noch die Haut am Leib sozusagen hat, geduscht ist und dann bekommt man die stalleigene Kleidung und dann könnte man durch den Stall durchgehen und sich die Tiere angucken. Aber natürlich auch nur dann, wenn man da eine Aufgabe in dem Stall hat. Also besuchermäßig wäre zu so einer Zeit wäre dann nichts machbar. Aber halt, wenn zum Beispiel der Tierarzt unseren Betrieb besucht und nach dem Rechten schaut oder vielleicht mal ein Handwerker in den Stall rein muss, weil irgendwas kaputt ist, was wir selber nicht reparieren können, dann wäre das so. Ansonsten ist der Kontakt zu Tieren eigentlich so, zumindest in unserem Betrieb, nicht gegeben. Weil unsere Tiere alle im Stall gehalten werden, also das betrifft die Bullen und das betrifft auch die Schweine. Gut, Weidetierhaltung ist, wenn wir diese Seuche bekommen würde und sie sich ausbreiten würde, wären normalerweise dann auch die Weidetierhaltung insgesamt dann nicht möglich. Das heißt, dann würden auch keine Schafe und auch keine Ziegen und auch keine Milchkühe irgendwo in den Weiden laufen. Die wären alle im Stall, sofern das machbar ist. Und wenn es nicht machbar ist, wäre dann wahrscheinlich, gehe ich davon aus, würden die Behörden dann auch das Töten dieser Tiere anordnen, wenn man sonst der Sache nicht habhaft werden würde.
Krass, also wollen wir hoffen, dass uns das erspart bleibt. Und sag mal, die Tiere selbst in deinem Stall, also verstehe ich das richtig, die stehen da jetzt und werden immer dicker und werden immer älter.
Ja, also das fließt natürlich langsamer ab, das heißt, es wird jetzt nicht extremst sein, aber es ist nun mal so, dass wir die Tiere nun mal in einem engen Gewichtskorridor vermarkten können. Und jeder Tag bedeutet Gewichtszunahme und je schwerer sie werden, desto mehr habe ich erstmal an Futterkosten in das Tier hineingegeben. Und wenn sie dann eine gewisse Norm nicht mehr erfüllen, weil sie halt zu schwer geworden sind, das Schnitzel ist dann halt ein bisschen größer und das Kotelett ist ein bisschen größer, dann bekomme ich auf dem Schlachthof dafür dann Abzüge, obwohl ich eigentlich mehr Tier abgeliefert habe, bekomme ich aber weniger, weil es nicht der Norm entspricht.
Ja.
Das sind halt die Schäden, die wir jetzt schon haben, was schon eine Milliarde bedeutet letzten Endes.
Ja.
Wie werden denn jetzt aktuell deine Tiere untersucht? Also die Krankheit hat ja bestimmte Symptome oder die Viruskrankheit hat bestimmte Symptome. Untersucht ihr die jetzt ganz besonders? Habt ihr einen Arzt, der jetzt öfter kommt? Oder wie geht ihr jetzt damit um, dass ihr die Symptome auch rechtzeitig erkennt?
Also im Moment passiert da, was unsere Tiere, weil wir auch so weit weg sind, nichts. In diesen Sperrgebieten wird sicherlich, da wird mehrmals drauf geguckt. Die Tiere werden wahrscheinlich Blutuntersuchungen über sich ergehen lassen müssen, bevor sie dann überhaupt irgendeine Restriktionszone verlassen dürfen. Das ist natürlich für die Tiere Stress, für die Menschen Stress. Und das wird passieren. Bei uns jetzt, wir sind halt, wie gesagt, weit genug weg, da passiert so noch nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Tierärzte in Deutschland jetzt schon lieber zweimal oder dreimal hinschauen, wenn sie diese Symptome, wir haben das ja vorhin gehört, so ein bisschen Bläschen an den Klauen und im Maulbereich und so weiter, wenn die da sowas sehen, werden die mit Sicherheit sehr sensibilisiert dafür sein, das schon. Und mehr erstmal grundsätzlich erstmal nicht, in der Hoffnung halt, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Ne?
Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass wir alle gemeinsam hoffen, dass sich diese schreckliche Krankheit nicht weiter ausbreitet. Vielen Dank, Georg.
Gerne.
Und wir drücken natürlich die Daumen, dass dein Hof wie alle Höfe in Deutschland
verschont bleiben.
Ja. Ja. Und dass zu diesen Fällen, die da jetzt nachgewiesen wurden in Brandenburg, keine weiteren dazukommen. Vielen Dank, Georg. Und
vielen Dank auch von mir.
Ja, ich danke auch für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen.
Also die Maul- und Klauenseuche, das Thema unserer Sonderfolge. Also wir haben gelernt, wirtschaftlich ist es schon jetzt eine kleine Katastrophe, die sich noch weiter ausweichen kann für die landwirtschaftlichen Betriebe. Und ja, wir hoffen, dass jetzt keine weiteren Fälle mehr auftauchen.
Genau, und wir haben gelernt, dass wir nicht in Panik verfallen müssen, weil Deutschland schnell reagiert hat und auch vorsorglich und präventiv reagiert hat. Und wir auch wissen, dass es keine weiteren Fälle bis zum heutigen Tag, zum 20. Januar, gibt.
Und nochmal, die Produkte sind für den Menschen absolut ungefährlich und bedenkenlos zu konsumieren. Eine wichtige Frage haben wir noch nicht beantwortet, die möglicherweise die Haustierbesitzer sich stellen. Sind Haustiere davon betroffen?
Nein, Haustiere sind zum Glück nicht betroffen.
Aber immer dran denken, auch ein Haustier, ein Hund, Katze, Maus kann dieses Virus übertragen. Also einfach durch Anhaftung, so nennt man das, also wenn es sich am Körper irgendwo festkrallt und dann einfach auf andere Tiere übertragen wird. Deswegen ist da auch Vorsicht geboten. Ne?
Ja, wir sind das ja alle noch gewöhnt aus Corona-Zeiten. Der Virus verteilt sich eben durch Tröpfchen und die können wir alle auf unseren Händen, auf unserer Kleidung überall und auch unsere Haustiere können das verbreiten. Also auch da bitten wir um Sorgfalt. Aber grundsätzlich kein Grund zur Panik. War uns auch nochmal ganz wichtig und das wollten wir auch nicht mit dieser Folge erreichen, sondern wir wollten einfach den aktuellen Status quo hier widerspiegeln und zeigen, wie es den Landwirten geht, wie es den, was denen durch den Kopf geht. Und ich glaube, das haben wir mit dieser Folge geschafft, Kuhlange.
Ja.
Und wir haben in dieser Folge, wie ihr gemerkt habt, all unsere Rubriken ausgelassen, weil wir dachten, dann komprimieren wir es auf das wichtige Thema Maul- und Klauenseuche. Deswegen lesen wir jetzt auch am Ende keine Hörernachrichten vor. Aber wir haben uns auf jeden Fall tierisch über all das gefreut, was reingeflattert ist. Und in der nächsten Folge werden wir da auch wieder drauf eingehen.
Ja, schreibt uns gerne
63hektar@ndr.de.
So, 63 Hektar, natürlich hört ihr es in der ARD Audiothek, hoffen wir sehr. Wenn ihr da schon da seid, dann hört auch mal rein in einen anderen Podcast, der heißt Synapsen, der Wissenschaftspodcast von NDR Info. Da werden die Hörerinnen und Hörer mitgenommen an Schauplätze der Forschung, zum Beispiel ins Corona-Testlabor, ins Unterwassertierhaus und in den Klima-Windkanal und an viele andere spannende Orte. Das ist auch so eine Art Spurensuche mit Denkanstößen und Aha-Effekten, also Podcast, den wir euch gerne ans Herz legen, hätte ich fast gesagt, ans Ohr legen, müsste man besser sagen.
Ans Ohr.
Synapsen, den Podcast gibt es auch hier in der ARD Audiothek, also hört mal rein. So, das war's von uns, ne?
Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
63 Hektar, von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.